HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit der Schriftstellerin Julia Schoch. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herzlich willkommen bei uns im Doppelkopf in HR2 Kultur, Frau Schoch. In diesem Jahr ist es sage und schreibe 30 Jahre her, dass die Berliner Mauer gefallen ist. Frau Schoch, wundern Sie sich manchmal, wie schnell die Zeit rennen kann?
Ja, schon. Das hat natürlich auch was mit dem eigenen Erwachsenenleben zu tun, wo es ja sich immer mehr beschleunigt, je mehr Jahre man zurücklegt.
Das ist ein merkwürdiges Phänomen.
Allerdings ja, zumal wenn man dann auch noch Kinder hat, sich das nochmal doppelt beschleunigt. Ja.
Diesen Themenkomplex DDR, Wende, vereintes Deutschland werden wir heute von ganz verschiedenen Seiten her beleuchten, wie es 16 Menschen aus Potsdam vor und nach der Wende ergangen ist. Davon hat Julia Schoch in ihrem letzten Roman Schöne Seelen und Komplizen erzählt. Das Buch ist im letzten Jahr im Piper Verlag erschienen und hat hervorragende Kritiken erhalten. Es ist auch ein sehr, sehr gutes Buch, Frau Schoch, mit einem ungewöhnlichen Titel, Schöne Seelen und Komplizen. Wo kommt der denn her?
Also der Titel wird gleich zu Beginn des Buchs eigentlich auf der Seite 8 oder 10 aufgeklärt. Und zwar stammt er aus einem Stück von Sartre, was die Schüler dort aufführen wollen. Das ist das Stück Die Fliegen und da gibt es die Elektra, also ein antiker Stoff. Und die will also einen Mittäter für den Mord an den Eltern haben. Und da gibt es so einen Spruch, wo sie dann schreit, geh mir mit deinen schönen Seelen, einen Komplizen wollte ich, weil der Bruder sich weigert, der Orest mitzumachen bei diesem Mord. Und daher stammt das und das schien mir ein ganz gutes Programm eigentlich für das ganze Buch zu sein, weil die alle auf der Suche sind nach Komplizen, also mit denen man ja, bis ans Ende der Welt womöglich gehen kann.
Dann lassen Sie uns doch ganz kurz Ihren Roman Schöne Seelen und Komplizen mal vorstellen. Was erzählen Sie, auch wie Sie es erzählen, ist ja sehr eigen.
Das sind Schüler, 16 Schüler in einer Schule, die EOS hieß. Erweiterte Oberschule war das und da gab es in diesen EOSen nochmal besondere Klassen. Das waren Neusprachenklassen mit verstärktem Neusprachenunterricht, also Russisch, Englisch und Französisch, was schon was Besonderes war. Und da ist man also ab der 8. Klasse gewesen. Man konnte also 4 Jahre, nicht wie sonst 2 Jahre, das Abitur machen. Also man hat schon 9. dann begonnen und die erleben die politische Wende, als sie 10. Klasse sind und dann alles, was damit zusammenhängt. Und dann gibt es einen Zeitenbruch und dann beginnt der zweite Teil des Buches und dann sind wir 25 Jahre danach und jede dieser Figuren darf nochmal auftreten und erzählen, was aus ihr geworden ist. Dann sind wir also in der Gegenwart, im Heute.
Sie selbst sind ja 1974 geboren und gingen in Potsdam auf die erweiterte Oberschule, die 1992 in Hermann-von-Helmholtz-Gymnasium umbenannt wurde, auch die Schule im Roman wird umbenannt. Sie verstecken das ja auch gar nicht, dass sich hinter der Käthe-Kollwitz-Oberschule im Buch durchaus ihre Schule verbirgt. Und ihr Romanpersonal ist ja auch ihr Jahrgang im Grunde. Was hat sie denn dazu gebracht, diese verschiedenen Lebensläufe von Menschen aus ihrem großen biografischen Umfeld zu erzählen?
Ja, also ich hatte vorher ein Manuskript, mit dem ich nicht zu Rande gekommen bin. Und ich glaube, das lag daran, dass ich nur eine Perspektive hatte und habe nicht gewusst, wie ich eigentlich all die Erfahrungen, die ich so in den letzten 30 Jahren sozusagen gemacht habe, wie ich die da unterbringe. Und das war so ein schmaler Tunnel irgendwie, das gefiel mir nicht, das war sehr unbefriedigend. Und dann habe ich gedacht, ja okay, ich muss das natürlich auflösen, weil wir alle, wenn wir uns unterhalten und wir haben uns ja, ich sage jetzt bewusst wir alle unterhalten uns ja in den letzten 25, 30 Jahren sehr viel über unsere Leben, was daraus geworden ist und was daraus hätte werden können, wenn diese Wende nicht gewesen wäre. Also wir sprechen auch oft im Konjunktiv, dass diese Ausgangslage von diesen vielen unterschiedlichen Erfahrungen war eigentlich die Voraussetzung für dieses Buch. Weil ich auch gemerkt habe, beim Reden darüber so in den letzten Jahren hat eigentlich jeder auch natürlich sein eigenes Vergangenheitsmodell. Und immer wenn man was erzählt, dann sagt der andere, nein, aber bei mir war es eigentlich so. Und dann sagt noch ein anderer, ja, aber ich habe das ganz anders erlebt. Wie kannst du das so erzählen? Weil wir uns natürlich auch angewöhnt haben, im Zusammenhang mit diesem 89 immer von so einer Kollektivgeschichte auszugehen. Also als hätten wir alle dieselbe Erfahrung gemacht, die natürlich an ein und demselben Datum mit diesem Mauerfall. Also das verbindet uns natürlich, dieses Datum, aber was dann auch danach geschehen ist, sind ja sehr diverse Lebensläufe. Und das Chaos, könnte man sagen, oder dass etwas anders geworden ist, okay, das ist vielleicht der gemeinsame Nenner, aber was eigentlich konkret anders geworden ist, das war doch sehr, sehr unterschiedlich. Und hängt ja auch zusammen mit den verschiedenen Milieus, aus denen man kam, und auch mit dem Charakter der Eltern, auch mit dem eigenen Charakter, was man eigentlich für ein Typ war, wie man auf überhaupt Veränderungen reagiert und so weiter. Und das war dann sehr schön im Buch, das so ausbreiten zu können und sich eben nicht an eine Variante wieder zu halten, sondern zu sagen, okay, wir haben zig Erinnerungen und erst wenn wir die alle zusammentragen, dann ergibt es sowas wie ein Panorama, und es gibt auch nicht sowas wie ein Wortführer in dem Buch, also dem das Recht zukäme, sozusagen die wahre Erinnerung gebunkert zu haben. Also alle sind eigentlich daran beteiligt und können sich darüber austauschen. Und ich habe es mir beim Schreiben auch so vorgestellt, als würden die anderen Figuren jeweils im Raum mitsitzen. Also wie bei so einem Treffen, wo jeweils einer aufstehen darf. Und dann sagt er seinen Namen nochmal und beginnt zu erzählen. Und die anderen können das dann mit ihren eigenen Erfahrungen abgleichen, können sich dazu verhalten oder nicht. Gibt ja sehr unterschiedliche Leute da drin. Also manche wollen gar nichts wissen davon, von dieser Vergangenheit. Die wollen eigentlich nicht damit konfrontiert werden. Manche sehr wohl, die wollen sich drum kümmern. Also so sind diese Ansatzpunkte zumindest in der Gegenwart sehr unterschiedlich.
Diese Vielstimmigkeit bedeutet ja auch, das haben Sie eben ja auch gesagt, es gibt keinen übergeordneten Erzähler, der das auch in irgendeiner Weise bewerten würde. Mhm. Und das ist natürlich sehr wichtig, dass die verschiedenen Stimmen alle sozusagen gleichberechtigt nebeneinander stehen.
Ja, Sie sagen alle Ich. Sie dürfen alle Ich sagen, weil dieses Ich schließt ja die jeweilige Figur auch sehr ein und ab. Und jeder macht sich Gedanken über den jeweils anderen und interpretiert das Leben des anderen immer anders. Wir denken immer, dem anderen geht's eigentlich besser als uns selbst. Und wenn wir nur das und das gemacht hätten, dann hätten wir vielleicht das besser hingekriegt in unserem Leben. Und so bewerten die sich ja auch, als sie sich dann auch bei dem Klassentreffen nochmal wiedersehen, ziehen sie eigentlich jeweils falsche Schlüsse, muss man sagen, über das Leben der anderen. Und sie interpretieren auch Gesten oder Meinungen anders, je nachdem, wo sie auch herkommen oder was sie wollen. Also einmal bei dem Schulappell, der ja noch im Herbst 89, also noch ganz unter DDR-Rigide sozusagen stattfindet, der erste Appell in der 10. Klasse, wo also ein Musikstück vorgestellt werden soll und das klappt alles nicht. Und dann wird die eigentlich da so eine sehr strebsame, gute Schülerin ist, wird dafür abgeurteilt und fässt sich dann an den Kopf, weil sie nicht möchte, dass die anderen sehen, dass sie weint. Und die anderen interpretieren das aber wie eine mokante Geste gegenüber dem Direktor, also dass sie sich an den Kopf fässt und den sozusagen bloßstellt vor den anderen. Also das ist so eine ganz Winzigkeit, so ein Detail.
Wenn Sie sagen Schulappell, es ist ja so in Ihrem Roman, dass die Jugendlichen im ersten Teil des Buches, die sprechen natürlich auch mal über die politische Situation, und an einigen Aktionen und Ereignissen spiegelt sich das natürlich auch im Leben dieser Jugendlichen wieder. Aber im Vordergrund stehen doch ganz typische Fragen und Probleme von Pubertierenden, also wer küsst gut, wer geht mit wem und so weiter. Themen, die Jugendliche wohl auf der ganzen Welt mehr oder weniger beschäftigen. Was war denn an einer Oberschule in Potsdam oder in Halle damals anders als an einem Gymnasium in Darmstadt oder in Kassel?
Also ein großer Unterschied war, dass man sofort in die Pflicht genommen wurde, wie es ja immer, glaube ich, damals in dieser Gesellschaft der Fall war. Das war einerseits gut, aber andererseits ein wahnsinniger Druck und sehr belastend, wenn ich mich jetzt an mich erinnere. Also bei Eintritt da in die 9. Klasse musste man sofort sagen, was man werden will. Das durfte eigentlich nur Lehrer sein, weil das war so eine Kaderschmiede auch. Nur wer naiv oder dumm oder größenwahnsinnig war, hat was anderes gesagt. Also ich wollte damals zur Filmhochschule und habe das auch so gesagt. Und dann wurde man aber gleich verpflichtet, auch zu sagen, was man dafür tut. Also schon sehr früh, so wie die Jungs sich ja auch sehr früh für die Armee verpflichten mussten. Also dieser ungeheure Druck war da. Man musste das auch auf Karteikarten immer verzeichnen, welche Leistung man erbracht hat und so weiter. Und andererseits hat zum Beispiel in meinem Fall jetzt dieser Druck auch bedeutet, dass ich mich dann mit 15 oder so im Potsdamer Filmclub, wo also die DEFA-Leute saßen, angemeldet habe, um einfach auf diese Karteikarte auch meine Pflicht zu notieren oder das, was ich dafür tue, was gar nicht so schlecht war, weil ich da plötzlich in Kreise kam. Das hätte ich sonst freiwillig nie gemacht, da hätte ich viel zu viel Respekt gehabt. Aber ich kam da plötzlich in Kreise, die sehr interessant waren, gerade in der Wendezeit. Die hatten plötzlich Videos von Filmen, die damals noch keiner hatte. Und die hatten überhaupt ein Videogerät, was ja auch keiner hatte. Und da hat man also durchaus ja nächtelang da gesessen und manchmal auch Dinge mitgekriegt, über die ich nirgendwo sonst was gehört hatte. Also das war dann wieder die Kehrseite. Also man musste auch immer irgendwie was erbringen und sich äußern und sich rechtfertigen. Und das war natürlich ein wahnsinniger Druck. Und der hörte dann schlagartig auf. Und das habe ich schon als eine wirklich große Befreiung empfunden, dass plötzlich niemand geguckt hat mehr, was machst du, warum tust du es, wie tust du es? Weil keiner wusste, auch von den Lehrern, was ist morgen?
Jetzt schreiben Sie in dem Buch auch, dass den Schülern nach der Wende einmal gesagt wird, dass sie begreifen müssten, dass alles, woran sie bisher geglaubt haben, so steht es dann, verbrecherisch oder klein gewesen sei. Im Grunde sind diesen Jugendlichen mit der Wende ja auch ihre Grundlagen abhanden gekommen. Wie hat sich das dann ausgewirkt? War das aber auch eine große Verunsicherung, Verstörung? Plötzlich hatte man all diese Möglichkeiten.
Ich habe es also nicht als Verstörung in Erinnerung. Das ist vielleicht in dem Alter auch gar nicht so der Fall. Also man passt sich da auch sehr schnell an und sucht sich Neues und sucht sich vor allen Dingen eher die aufregenden Aspekte, glaube ich, raus. Also für die Eltern war das was anderes, wenn die sich jetzt umorientieren mussten. Und das war ja auch nicht mit einem Jahr getan. Im Grunde halten ja die Dinge auch oft, ja manchmal bis heute noch an. Also all diese abgeforderten Veränderungen, die natürlich auch eine Belebung waren. Ich meine, in wie viele Ehen und auch Berufsleben ist plötzlich auch Schwung reingekommen, ich muss es mal so sagen. Also weil man einfach gezwungen war, sich neu mit neuen Dingen auseinanderzusetzen. Ne? Und das, was in der DDR ja auch so oft beklagt wurde, war ja dieser Gleichmut und dieses Gleichmaß und dieses immer, man war mit 30 irgendwie vollkommen festgelegt und das hat man dann auch bis zum Ende machen müssen. Das hat ja die Leute auch wahnsinnig gemacht und auch weggetrieben natürlich in Scharen dann.
Veränderung und Schwung, das bringen wir jetzt auch in den Doppelkopf hinein mit dem ersten Musiktitel, den Sie mitgebracht haben. Und der stammt von der Formation The Smith, ein Titel aus dem Jahr 1987. Stop me if you think that you've heard this one before. Das waren die Schmitz, The Smith mit Stop Me If You Think That You've Heard This One Before, gewünscht von unserem heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Julia Schoch. Mein Name ist Thomas Plaul. In ihrem Roman Schöne Seelen und Komplizen, über den wir gerade gesprochen haben, schreiben sie über ihren Jahrgang und auch über ihre Oberschule in Potsdam. Wie gesagt, das verklausulieren Sie gar nicht. Da steckt also auch ganz viel von Julia Schoch selbst in dem Roman. Das haben wir eben auch gehört. Wie haben Sie denn damals 1989 diese Wendezeit, und das war ja eigentlich eine Revolution gewesen, wie haben Sie diese Zeit kurz vor dem Fall der Berliner Mauer und auch die Ereignisse am 9. November selbst erlebt?
Na, ich beschreibe das ja sogar im Buch. Die Lydia darf das erzählen, wie dieser erste Gang sozusagen über die Grenze passiert. Wie so viele habe ich geschlafen. Also ich war ja auch noch Schülerin und der Mauerfall war ja an einem Donnerstag. Und am nächsten Tag war dann also Normalschule und da kam eigentlich nur einer nicht. Der war irgendwie besser informiert oder ja, hatte die besseren Quellen. Und alle anderen waren aber da und das war ja auch noch dieser Vormittag, wo man sich gewundert hat, wo man auch die Informationen noch angezweifelt hat, wo man nicht richtig wusste, was bedeutet das, wie die Mauer auf. Und das wussten ja viele nicht. Durch die Nähe zu Berlin kam das dann natürlich rasch rüber. Potsdam hat ja eine direkte Grenze mit der Glienicker Brücke zu Berlin. Das war ja ein Grenzübergang und deswegen kam man dann da auch schnell rüber. Also ein, zwei Tage später hat man das dann gemacht. Und die BVG hat damals gleich Busse eingesetzt, weiß ich noch. Also diese Doppelstockbusse, die hat da die Leute also zu Tausenden rübergekarrt zum nächsten S-Bahnhof nach Wannsee. Und dann, ja, dann ist es so, wie ich es da beschrieben habe, gewesen. Ich bin mit einer Freundin gefahren, gar nicht mit meinen Eltern. Und wir sind irgendwo ausgestiegen. Man kannte sich natürlich nicht aus. Ja, wir sind einfach in die S-Bahn gestiegen und sind dann in Charlottenburg ausgestiegen. Und dann, ja, haben wir uns den Nachmittag da irgendwie in Charlottenburg rumgetrieben, haben uns ein bisschen die Geschäfte angeguckt. Und ja, also das war ja alles natürlich noch unglaublich irgendwie in dieser Zeit. Es hat sich schnell normalisiert, ne? Das hat sich schnell umgesetzt. Man ist dann sehr häufig eben durch diese Nähe, also wenn man jetzt irgendwo in Cottbus oder Dresden, das war sicher dann anders, ne, wenn man da gewohnt hat, aber durch diese Nähe war das sehr selbstverständlich. Da fuhr sehr schnell die S-Bahn dann und früher war das ja ein sehr umständlicher Weg, nach Berlin zu kommen, ne, von Potsdam aus. Man musste in den sogenannten Sputnik, das war der Regionalzug damals, und da musste man ganz außen rumfahren. Also einmal, das hat 2 Stunden gedauert, bis man irgendwie auf dem Alex war und plötzlich war diese Verbindung da. Durch dieses vorher abgeriegelte West-Berlin, das hatte was, ja.
Und da war keine, ich sag mal, Sorge, dass das jetzt wieder rückgängig gemacht würde oder dass man diese Freiheiten, die man da plötzlich auch hat, jetzt in Berlin, in Charlottenburg herumzuspazieren, dass die einem vielleicht wieder genommen werden?
Doch, man vergisst das, ne? Wir denken heute mit dem zeitlichen Abstand, das war dann fertig und dann war eigentlich gleich am nächsten Tag die deutsche Wiedervereinigung. Das war nicht der Fall. Man musste sich am Anfang ja den Ausweis auch noch abstempeln lassen. Und zum Beispiel war es Armeeangehörigen bis zum Januar überhaupt nicht gestattet, rüber zu fahren. Man muss ja nicht alles erzählen, was man tut.
Außer im Doppelkopf. Ja. Frau Schoch, die Monate vor dem 9. November, ist ja nur wahnsinnig viel passiert in der DDR. Wie war das für Sie als junger Mensch? War man da wirklich hoffnungsvoll oder hat man dem eigentlich eher misstraut, dass da nichts passiert? Wie war denn das Gefühl hin zu diesem 9. November, von dem man natürlich nicht wusste, dass er stattfinden würde?
Das lag immer daran, wen man kannte, in welchem Milieu man da so verkehrt oder ja, einfach mit welchen Leuten man so umgegangen ist. Gegenüber von diesem Helmholtz-Gymnasium gab es ja früher, gibt es heute noch, eine sehr urige Kneipe, wo sich so, ich sag mal, ja, die Widerständler ist fast zu viel gesagt, aber wo sich so ein bisschen die alternativen Leute getroffen haben. Und also wenn man da zum Beispiel gesessen hat, hat man sicher andere Gespräche mitgehört, als wenn man jetzt nur immer nach Hause ins Neubaugebiet gefahren ist. Das wird ja in diesem Roman auch thematisiert. Also wie wichtig das war, wo man gewohnt hat, ne? Ob man in der Innenstadt gewohnt hat, da wo die Wohnungen zwar marode waren, aber wo es trotzdem irgendwie auch cooler war, wo man dann zwar heizen musste mit Kohle, aber man war irgendwie dran, ne, am Ball irgendwie. Und natürlich gab es auch welche in der Schule, in der Klasse, die da auch zum Beispiel an den Demos damals teilgenommen haben. Aber darüber hat man in der Schule nicht gesprochen. Also man musste die selber fragen, man musste die kennen oder musste selber zu der Gruppe auch gehören. So. Und das wirkte damals aber nicht wie was Unmögliches. Aber vielleicht ist das auch nur so mit der jugendlichen Naivität, so habe ich das vielleicht damals gesehen. Also ich habe mich immer gefreut, wenn irgendwas so unberechenbar wurde oder wenn was aus dem Ruder lief oder wenn was nicht nach dem Plan ging. Das hat mich immer gefreut. Ich glaube, weil das diesen Druck wenigstens momentlang so aufgesprengt hat, in dem man ständig so gelebt hat und in dieser wahnsinnigen geplanten Art des Lebens. Das stand ja immer so wie so eine Drohung, so eine ewige Drohung vor allem. Es wird so sein, wie du dich jetzt entscheidest. Und so wirst du dann auch die nächsten Jahre leben. Und das will ja keiner hören, zumindest nicht in dem Alter, ne? Also es gibt eine andere Generation, die das sehr wohl brauchte, weil sie in ihrer Jugend viel zu sehr oder in ihrer Kindheit durch den Krieg oder so viel zu sehr umgerüttelt wurde. Die haben das vielleicht genossen, dass sie einfach diese Ruhe haben, aber nicht, wenn man 16 ist, ne?
Jetzt war Ihr Vater Offizier in der NVA, in der Nationalen Volksarmee. Wie ist denn Ihr Vater bzw. auch Ihre Mutter mit dem Fall der Mauer umgegangen?
Ja, das hat jetzt wieder eher was mit den Typen zu tun. Also ich glaube ja, jenseits von Ideologie und Berufen ist viel wichtiger, was man so für ein menschlicher Typ ist. Ja? Ob man eben gerne lacht, ob einen Veränderungen Angst machen, ob man eigentlich ein Pragmatiker ist, ob man grundsätzlich optimistisch eingestellt ist. Und da meine Eltern beide eigentlich so waren, war das für die, also für meinen Vater sicher schwerer, etwas schwerer, aber meine Mutter sowieso nicht, die ist gleich losgezogen, irgendwie hatte ich das Gefühl. Viele Frauen sind damals auch in Positionen, in wichtige Positionen gekommen, weil die waren so wie in den Startlöchern, als hätten die schon in den Jahren davor eigentlich schon immer in so einer unsichtbaren Wartehaltung gestanden und als es dann die Möglichkeit da war, dann sind sie eigentlich sofort da gewesen. So. Das habe ich bei vielen Frauen so erlebt oder bei vielen Müttern damals so von Freunden und bei meinem Vater hat es auch sicher ein paar Jahre gedauert, aber ich habe ihn eigentlich nie so verbittert erlebt. Da gab es auch andere, ne? Also die sich dann irgendwie da ihrer Vergangenheit in so einer verbitterten Art nochmal zugewandt haben. Aber das hat wirklich eher was mit dem Charakter zu tun. Der war ja auch vorher, muss man sagen, in der Armee verantwortlich so für Plan B. Also wenn irgendwas nicht gut gelaufen ist, was weiß ich, wenn irgendein Minister kam und dann ist aber die Straße gesperrt gewesen oder so, dann war er derjenige, der sagen musste, was machen wir jetzt? Also was kann man eigentlich für eine Alternative finden? Und ich glaube, das ist eigentlich eine Tätigkeit, die ihm wahnsinnig geholfen hat, zu sagen, ja, ich will gar nicht den Plan, ich will sozusagen das Außergewöhnliche und behelfe mir dann irgendwie. Und das
ist schon so eine eintrainierte Flexibilität.
Ja, innerhalb sozusagen des Rahmens eine Flexibilität, genau.
Jetzt haben Sie so schön gesprochen, wie sich das angefühlt hat, als Sie dann zum ersten Mal in Berlin waren, in Charlottenburg und so weiter. Haben Sie dann aber damals als 15-Jährige auch irgendwelche Ängste gehabt, natürlich vielleicht, und auch Hoffnungen bzw. Erwartungen verbunden mit den ganzen Ereignissen, mit diesen in Anführungszeichen neuen Freiheiten? Denn das hieß ja auch, dass Ihre ganze Lebenswelt im Grunde sich dann und danach geändert hatte.
Ja, aber solche Dinge entdeckt man ja immer erst im Nachhinein. Also erst nach 30 Jahren kann man sagen, wie hat sich denn die Lebenswelt geändert? Wie gesagt, damals fand ich jede Veränderung eigentlich nur gut und ich hatte auch immer ein großes Fernweh, auch immer eine große Sehnsucht. Das ist ja damit auch erstmal so gestillt. Aber es ist für einen Moment irgendwie befriedigt worden. So kann mich nicht erinnern, dass ich irgendwelche Ängste hatte. Es war damals eine sehr aufgeladene Zeit politisch und was eben auch in diese jugendlichen Lager so reingegangen ist. Also damals haben ja sehr viele auch Deutschlandfahnen sofort gehisst oder so, dass man sich da versucht hat, gegen so eine große deutschnationale Linie zu setzen, das weiß ich. Also die Antifa war damals zum Beispiel eine starke Bewegung auch in Potsdam.
Es ist also auch nicht so, dass Sie für sich selbst rekapitulieren könnten, diese Furcht hat sich bestätigt oder nicht bestätigt oder diese Erwartung hat sich bestätigt oder nicht bestätigt. Das können Sie so nicht sagen.
Ich hatte keine Erwartung. Vielleicht nur die Erwartung, dass es so offen bleibt. Ja, aber das ist ja sehr diffus. Also ich meine, wer hat mit 15 denn irgendwie ein ausgefeiltes politisches Konzept für die Zukunft? Das hatten ja nicht mal die Politiker. Also geschweige denn die Schüler einer EOS. Ja.
Vielen Dank erstmal, Frau Schoch, für diese Ausführungen und Gedanken. Kommen wir zu Ihrem zweiten Musikwunsch und da haben Sie uns einen Country-Song mitgebracht. Hören Sie das gerne, Country-Musik?
Nur wenn es der Soundtrack zu einem Film ist, wie jetzt in diesem Fall aus dem Film Crazy Heart und außerdem mag ich Jeff Bridges sehr gern, der ja mit Big Lebowski natürlich sich selbst ein Denkmal gesetzt hat. Ja, und ich finde die Musik ganz verrückt. Ich habe sogar mal eine Zeit lang so Square Dance gelernt. Wenn man selbst tanzt, dann kriegt das nochmal eine andere Dimension. Das hat schon was, weil es ist ja unheimlich verbindend. Anders als jetzt so die Zweiertänze, wo man sich aneinander klammert, hat das was sehr Gesellschaftliches irgendwie. Also man bildet so eine Riesengruppe und alle tanzen dann so gemeinsam. Das hat schon was, ja.
Das war aus dem Film Crazy Heart, der Song Somebody Else. Gehört haben wir den Schauspieler und Musiker Jeff Bridges. Ausgewählt vom heutigen Gast im Doppelkopf in HR2 Kultur, Julia Schoch. Mein Name ist Thomas Plaul. 1974 wurde unser Gast Julia Schoch in Bad Saarow geboren und wuchs in Mecklenburg auf. Seit 1986 lebt sie in Potsdam. In den 90er Jahren studierte sie Germanistik und Romanistik. Julia Schoch lebte in Paris, Bukarest und Kaliningrad, dem ehemaligen Königsberg. Von 2000 bis 2003 war sie wissenschaftliche Mitarbeiterin für französische Literatur an der Universität Potsdam. Seit 2003 ist sie freiberufliche Autorin und Übersetzerin. Frau Schoch, wann hat denn das Interesse für Literatur und besonders für die französische Literatur eingesetzt bei Ihnen?
Also meine Mutter war Buchhändlerin. Und die hatte
in den Genen sozusagen.
Ja, genau. Und deswegen stand bei uns immer Buchmaterial sozusagen herum. Sie war mehr so den Amerikanern zugeneigt. Und obwohl das damals, muss man jetzt wieder sagen, in der DDR hat man ja im Grunde alles genommen, was irgendwie ein bisschen anders war, was es überhaupt gab, was mal so ein bisschen aus der Reihe fiel. Und das hat sie dann natürlich auch bekommen. Denen wurde was zugeteilt. Also man konnte nicht einfach so viel bestellen, wie man wollte. Und oft gab es nur von besseren, interessanteren Ausgaben nur ein oder zwei Exemplare, die standen dann natürlich bei uns. Und Französisch, das hat mich so interessiert. Ich hatte, als ich vielleicht so 10 oder 11 war, schwebte mir immer vor, um das Land irgendwann verlassen zu können, weil es da so eine Familiengeschichte gab. Ich müsste einen Franzosen heiraten oder würde das irgendwann tun. So war meine Intention. Und würde dann irgendwann das Land verlassen mit diesem Franzosen. So, das war dann ja nicht mehr nötig, aber irgendwie ist dieses Französische übrig geblieben. Und ja, habe das dann angefangen zu studieren. Die erste Reise übrigens nach 89 war auch gleich nach Nantes, also nach Frankreich, zu einer Partnerschule. Und das hat das dann alles beflügelt. Es gab eine große Verbindung auch immer zwischen Frankreich und der DDR. Also auch Partnerschaften damals schon und Patenschaften und zwischen Schulen, zwischen Berufsgruppen. Hatten ja auch immer eine große kommunistische Bewegung, die Franzosen. Also da schien es immer irgendwie einen leichteren Draht hinzugeben als nach Hamburg oder München. Also es war leichter, schien es zumindest. Übrig geblieben ist das Übersetzen. Also ich übersetze ja sehr viel, auch aus dem Französischen. Immer wenn ich gerade selber nicht schreibe. Und das hält mich eigentlich auch immer noch so. Ist eine schöne Verbindung. Hält mich wach auch zur Sprache hin, hält die Verbindung zur Sprache.
Ja. Wenn Sie Literatur übersetzen, das ist ja auch eine Art Verständigungsarbeit. Literatur hilft ja, eine andere Kultur, Mentalität, ein anderes Denken, andere Lebensvorstellungen und Konzepte auch zu verstehen. Im Grunde ist Ihr Roman Schöne Seelen und Komplizen, der übrigens im Piper Verlag erschienen ist, das ist ja auch eine Art Verständigungsarbeit. Mir fällt da dieser Satz ein von Brigitte Burmeister: Wir müssen uns unsere Biografien erzählen. Das leisten Sie ja auch mit diesem Roman. Ist das auch in Anführungszeichen eine Art Verständigungsarbeit, wie Biografien im Osten gelaufen sind?
Ja, vor allen Dingen, weil man es ja als Literat, als Schriftsteller kann man es ja vom Privaten her machen oder vom Persönlichen, nicht vom Privaten. Aber also, dass man die Figuren jetzt keine großen Sätze aufsagen lässt, sondern sie eher in Bedrängnis zeigt, in persönlichen Konflikten, hinter denen aber immer wieder dieses Politische meinetwegen auch aufscheint, obwohl ich das kaum auseinanderklamüsern kann, weil ich finde, es ist alles und nichts politisch, könnte man sagen. Also unser Leben, wenn wir es beschreiben, wird immer irgendwie auch in irgendeiner Form die Gesellschaft berühren und damit ist es ja dann schon politisch. Also das war tatsächlich auch eine Verständigungsarbeit und beim Schreiben habe ich auch gemerkt, dass deswegen auch die vielen Perspektiven, dass es so wichtig ist, jede Figur wird in ihrem Recht belassen. Also es hat sich automatisch eingestellt, dass am Ende sowas wie eine Gerechtigkeit auch herauskommt, dass man niemanden aburteilt und dass man keinen für seinen Lebensentwurf verurteilt, sondern dass man gerade die Gleichwertigkeit zwischen allem so zum Recht kommen lässt, was oft im äußeren Leben außerhalb der Kunst gar nicht der Fall ist, wo wir immer sehr schnell zu Urteilen kommen und uns auch absetzen müssen oder wollen von anderen. Und das tun die Figuren ja hier nicht. Also jeder für sich natürlich schon, was ich vorhin sagte, also dass man oft denkt, der andere wäre glücklicher als man selbst oder man selber hätte es richtig gemacht, während der andere völlig abgelost hat oder so. Aber insgesamt, indem man eben als Autor dann all diese Stimmen nebeneinander stellt, kommt man zu so einer großen Gerechtigkeit und das hatte auch was Beruhigendes, dass man sich auch nicht für einen Lebensentwurf so entscheiden muss.
Für Leser Ihres Buches bzw. Ihrer Romane insgesamt ergibt sich schon ein sehr schönes und detailliertes Bild auch eines Alltagslebens sozusagen in der DDR. Sie sind als Kind aufgewachsen in Mecklenburg, in Eggesin, am Stettiner Haff. Da waren Sie, glaube ich, bis zum 12. Lebensjahr. Mhm. Das ist DDR-Provinz gewesen. Potsdam ist ja etwas anderes. Mhm. Wie sind da Ihre Erinnerungen an Eggesin?
Naja, das ist eine Mischung zwischen Dorf und Kleinstadt. Also als Kind ist es gut, in so einer Kleinstadt zu sein, weil man konnte sich da frei bewegen. Ich bin halt alleine mit dem Fahrrad irgendwo hingefahren und habe mich alleine darum bewegt und man hat Freunde besucht und so weiter. Wie eine eigene, auch geschützte Welt. Das war sehr schön, das ist eine sehr naturnahe Gegend, könnte man so sagen. Aber was mich jetzt in dem Buch mit der Geschwindigkeit des Sommers, ein anderer Roman, interessiert hat, war ja auch diese Auflösung eigentlich danach. Also wie so ein Ort auch verschwindet und mit ihm dann halt die Bewohner in diesem Ort. Weil es gab ja viele dieser künstlichen kleinen Orte, wo sich dann eben Industrie angesiedelt hat oder manchmal auch landwirtschaftliche Großbetriebe oder in diesem Falle war es Militär, wo dann praktisch moderne Siedlungen hingebaut wurden. Ne? Moderne Wohnhäuser mit allem Komfort, was man ja damals auch schätzte, irgendwie Heizung und warmes Wasser. Also das klingt immer so wie so eine Nachkriegserzählung, aber so war es ja. Und viele wollten da ja auch hin aus diesen Gründen, weil das Leben einfach ein bisschen einfacher und nicht ganz so beschwerlich war. Und dann hat sich das aber nach 89, nach der Grenzöffnung, wurde das dann plötzlich unwichtig. Also die Armee hat sich da weitestgehend zurückgezogen. Es sind viele weggegangen, weil natürlich in solchen strukturschwachen Gebieten, wie man sagt, da nichts mehr zu machen war. Und dann hat sich das so aufgelöst. Also diese Siedlung, in der ich aufgewachsen bin, gibt es nicht mehr. Da ist jetzt halt so ein großes Feld, irgendwie eine Wiese. Und das hat schon was Beeindruckendes und auch was, ja, was fast was Magisches. Weil ich halt mal davon ausgehe, dass da, wo Menschen mal waren, nicht wirklich wieder Leere entstehen kann. Also irgendwas wird da zurückgelassen, ohne dass das jetzt zu esoterisch klingen muss. Aber es ist doch was damit verbunden. Vor allen Dingen, wenn derjenige, der selbst dort gelebt hat, da nochmal zurückgeht und das nicht wiederfindet. Und eigentlich von dieser Art von Verschwinden, das hat mich eine Zeit lang sehr, sehr umgetrieben. Das gibt's ja auch. Ich habe das dann in der Welt im Grunde an mehreren anderen Orten auch wiedergefunden. Also Detroit ist vielleicht so einer der bekanntesten Orte mit diesen Shrinking Cities, also wo plötzlich urbane, sehr lebendige Gegenden plötzlich versteppen, verarmen, wo sich die Menschen zurückziehen. Das soziale Gefüge vollkommen kippt oder ganz verschwindet. Und das sind schon Phänomene, die jetzt nicht nur den Osten betreffen, aber die konnte ich jetzt im Osten natürlich auch hier und da ganz gut beobachten, weil sie tatsächlich was mit dieser politischen Wende natürlich zu tun hatten.
Sie waren in den USA, Sie sind durch die USA gereist, Frau Schoch. Wir haben vorhin ein Musikstück aus dem Soundtrack eines Films gehört, aus Crazy Heart mit Jeff Bridges. Doch den nächsten Titel, den wir gleich hören werden, fand Verwendung im Kino. Wir lauschen nämlich gleich Gran Torino aus dem gleichnamigen Film von und mit Clint Eastwood. Sie haben mal eine Zeit lang als Filmvorführerin gearbeitet. Frau Schoch, ist da die Liebe zum Film entstanden oder war die auch schon vorher da?
Ja, die war tatsächlich vorher schon da. Meine Mutter hatte eben diesen Buchladen und daneben gab es ein Kino. Das war alles in so einem großen Kulturhaus drin. Und dieses Kino war nur für Soldaten. Und sie kannte natürlich auch diesen Kinovorführer gut. Und da war ich als Kind immer, habe eigentlich alle diese Filme immer von hinten aus dem Vorführraum gesehen, was fast Cinema Paradiso-haftes. Und ich glaube, damals ist das schon losgegangen. Man ist halt immer gern irgendwie ins Kino gegangen. War ja auch was Aufregendes. Und damals gab es auch auf vielen Dörfern und kleinen Städten gab es tatsächlich ja auch oft ein Kino. Also man musste oft nicht weit gehen. Es war dann immer schon in der Nähe. Und das Kinovorführen, das war dann in den 90ern in einem tollen, im ältesten Kino Deutschlands, was es jetzt nicht mehr gibt. Da ist jetzt eine Pizzeria drin.
War das nicht auch dann ein Einbruch sozusagen der anderen Welt übers Kino, über die Filme natürlich vermittelt? Plötzlich stand ja auch fürs Kino der Westen ganz offen.
Ja, ich habe im Grunde genau diesen Übergang auch mitgemacht, also in den 90ern. Da war, als ich angefangen habe, waren da also noch so kostbare Retrospektiven, Filme mit Romy Schneider und so, also wirkliche so Kunstfilme. Und dann kamen aber auch Twister und so Blockbuster da rein. Und das hat aber auch was, also diese Mischung, das ist eigentlich ein gutes Zeichen auch für diese 90er. Es spricht so für diese ulkigen Verbindungen, die es damals so gab, dass plötzlich aus allen Richtungen was kam. Und man hat im Grunde unten noch das Kino, mussten wir noch mit der Kohle heizen, aber oben liefen schon so die Blockbuster und so. Also das war eine tolle, auch verrückte Zeit.
Man merkt das an Berlin nach der Wende, nach dem Fall der Mauer. Da gab es ganz viele, ganz kleine Kinos im Osten, zum Teil in Wohnzimmern. Und da wurden dann wirklich fast 24 Stunden am Tag, möchte ich sagen, Filme gezeigt, die man eben jahrzehntelang nicht zu sehen bekam. Da war also wirklich auch ein Bedürfnis da, diese Seite der Filmwelt kennenzulernen.
Ja, das stimmt. Das Filmmuseum hat ja schon Ende der 80er zum Beispiel angefangen. Da sind meine Eltern dann reingegangen und ich mit. Da war ich vielleicht so, ja, 13, haben die mich mitgenommen, als die Filme gezeigt wurden, die 65 beim 11. Plenum verboten worden waren von der DEFA. Und auch die russischen Filme, die nicht gezeigt werden durften, die plötzlich dann liefen. Und da kam schon sowas wie eine Ahnung von einem, ja, von einem neuen Wind, von einem neuen Charakter, der eben auch in der Ästhetik zu spüren war. Ich glaube, die Filme und ja auch die Zeitschrift Sputnik, die es damals gab, die haben das so ein bisschen vorbereitet. Da hat man geahnt, was da alles so unter Verschluss war und was da eigentlich vorher schon gelaufen war. Und dann konnte man das sehen, ja.
Wenn man sagt, die Filmwelt des Westens ist sozusagen hineingeschneit, man muss es natürlich auch umgekehrt sagen, im Westen hat man die großen Film- und Kinotraditionen der Sowjetunion, Polens, der GSSR vor allen Dingen, hier eben auch nicht mitbekommen. Da gab es auch viele Möglichkeiten, das zu sehen.
Ja, für den Westen kann ich das nicht sagen. Also ich hoffe, da lief auch ein bisschen was. Aber die großen Achsen waren immer Frankreich und Amerika für den westlichen Film. Ne? Also das sind die Linien, wo man hingeguckt hat oder die Richtungen. Das war im Osten ja ein bisschen anders. Aber dadurch ist es vielleicht auch ein bisschen reicher jetzt für mich zumindest. Also ich kenne sehr gut beide Seiten und mein Schwiegervater war auch DEFA-Regisseur. Der hatte sowieso eine ganz andere Tradition. Ne? Da ist man wirklich eher von Moskau hergekommen und von den großen Fotografieschulen und Philosophieschulen und so. Also da hatte man einen ganz anderen Blick auf die Dinge.
Frau Schoch, Gran Torino hören wir jetzt, die Schlussmusik des gleichnamigen Films mit und von Clint Eastwood aus dem Jahr 2008. Für Sie ein besonders schöner Film?
Ja, eine besonders schöne Musik auch. Also es ist ja ein Genrefilm, der im Grunde nochmal so ein bisschen die Dirty Harry-Filme aus den 70ern so aufnimmt. Auch ein Rachefilm, das macht er ja besonders gut, der Clint Eastwood. So als Einzelgänger sich gegen die anderen zur Wehr zu setzen und für Gerechtigkeit zu sorgen. Da ist dieser Film ganz gut und er zeigt eigentlich, weil wir vorhin über Detroit kurz gesprochen hatten, es ist ja eigentlich so ein alter Mann, der sich nicht bewegt in seinem Leben, aber um ihn herum bewegt sich alles. Also das Viertel bewegt sich und die Stadt bewegt sich, indem sie eigentlich ja, sich auflöst und nicht mehr existiert, so wie sie früher existiert hat. Und all seine Werte gehen eigentlich dahin und er lebt mit so einer Geschichte, mit dem Koreakrieg, die eigentlich schon uralt ist. Was will man also im Jahre 2008 mit dem Koreakrieg? Das ist halt sein Erbe oder sein Paket, was er damit sich herumschleppt. Und all diese verschiedenen Zeitebenen sind ganz schön, finde ich, in dem Film, wie die sich so überlagern. Also, dass da die Jugendlichen eigentlich mit der Vergangenheit gar nichts mehr zu tun haben. Die leben da ihr eigenes Leben. Und er hat aber da immer noch die Kisten im Keller, wo also seine Orden und auch sein Gewehr drin liegt. Und kann das nicht ausdrücken, weil es eigentlich gar keine Verbindung mehr gibt zwischen dieser Vergangenheit. Auch nicht, es gibt kaum noch eine erzählende Verbindung. Man kann das eigentlich nicht mehr jemandem mitteilen, was er erlebt hat und was die heute erleben. Und dazwischen liegen so wahnsinnig große Welten. Und das hat auch irgendwie was zu tun mit diesem Osten. Wenn man aus dem Osten kommt, dann hat man auch manchmal das Gefühl, man ist so ein Dinosaurier. Oder wenn man über dieses Thema spricht, ist es ein uraltes Thema, was eigentlich heute nicht mehr wirklich relevant ist, aber man hat es ja trotzdem bei sich und es ist trotzdem die eigene Herkunft und man spricht einfach darüber, weil es zu einem selbst gehört und weil andere davon auch vielleicht betroffen sind, aber man merkt oft, dass es mit der Gegenwart fast nichts mehr zu tun hat.
Die Vergangenheit pappt an einem wie Kries, schreiben Sie so schön in Ihrem Roman Schöne Seelen und Komplizen. Das ist genau das, was Sie eben auch beschrieben haben.
Genau, man wird es nicht los. Das ist ja auch die Frage, die eigentlich in dem Buch hauptsächlich verhandelt wird. Also kann man die Vergangenheit, die Herkunft auch vor allen Dingen loswerden? Muss man es überhaupt? Wie gesagt, da sind ja einige, die sich sehr darum kümmern und die eigentlich merken, dass es nicht gut ist, wenn man diese Fäden kappt zur Vergangenheit hin, dass es bewahrenswert ist, einfach weil es die eigene Biografie ist. Deswegen nicht, weil die Vergangenheit so schön wäre, sondern weil es zur eigenen Biografie gehört. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Unterschied, wenn man sich der Vergangenheit zuwendet, dass man es nicht tut, weil man sie rechtfertigen will, sondern einfach nur, weil man sie erzählen will. Erzählen ist ja nicht urteilen oder rechtfertigen. Erzählen ist erzählen.
Ja, vielen Dank, Julia Schoch. Zum Schluss dieser Doppelkopf-Ausgabe hören wir also die Schlussmusik des Films Gran Torino. Der Song heißt auch Gran Torino und wird gespielt und gesungen von Jamie Cullum. Damit geht der heutige Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Zu Gast war Julia Schoch vor dem Mikrofon zusammen mit Thomas Plaul.
realign all the stars above my head. The warning signs travel far. I drink instead on my own. Oh, how I've known the battle scars and worn out beds. Gentle nights and the breeze blows, whispers through Gran Torino. Whistling another tired song. Engines hum and bitter dreams grow. Heart locked in a Gran Torino.
Das war HR2 Kultur Doppelkopf. Aus urheberrechtlichen Gründen müssen wir Musiktitel in unserem Podcast-Angebot ausblenden. Weitere Sendungen, die Sie jederzeit hören können, finden Sie auf hr2.de.